Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir heute diese Predigtreihe Kultur der Ehre starten, nachdem wir schon viele Wochen darauf hingewiesen haben und ein Stück vorbereitet haben, dass wir etwas ganz Besonderes damit verbinden, mit dieser Predigtreihe. Bevor ich aber mit der Predigt beginne, möchte ich zunächst einmal Grüße von meiner Claudia ausrichten. Es lässt euch wirklich herzlich grüßen von der Residenz des Wohnzimmers. Am vergangenen Montag hat sie ja Geburtstag gehabt, wie ihr gehört habt, und da waren manche Anrufe, unter anderem auch meine Schwester Renate aus Stuttgart. Und ich habe der Renate, kurz genannt Reni, am Telefon erklärt, was sich abspielt. Nachdem Claudi operiert war am nächsten Tag beim Besuch, da war die Pia und die Tatjana im Zimmer und haben die Claudi aufgemuntert und Mut gemacht, schon mit den Stöcken zu probieren. Es war die folgenden Tage im Krankenhaus, auch am Sonntag, immer wieder der Fall. Und als am Montag dann die Entlassung anstand nach zu Hause, gab es noch ein großes Gelaber, ein Problem, weil der Toilettenstuhl nicht geliefert werden konnte scheinbar. Und das wäre das Knockout gewesen für zu Hause, weil Claudia nicht die Treppen steigen konnte. Und da war gerade mal die Eva im Zimmer und hat gesagt, ich mach mal Dampf. Und das hat ausgereicht, dass wir auf dem Heimweg im Sanitätshaus dann doch den Toilettenstuhl mit nach Hause nehmen konnten. Ich habe das meiner Schwester Renate erzählt, wie viele die Claudi jetzt einfach in dieser schwierigen Zeit umgeben und mit ihrer Liebe beschenken. Und dann hat die Susi Hitler noch einen Kochdienst organisiert, dass für uns gekocht wird. Leute, nicht, dass ihr jetzt sagt, ich muss auch mal krank werden. Dann werde ich auch mal so bekocht. Aber ich danke euch ganz herzlich für die Liebe, die ihr auf so vielfältige Weise der Claudi ausdrückt. Das tut ihr unbedingt richtig gut. Auch wenn es ihr jetzt eine richtige Geduldsprobe wird, auszuhalten, sich nicht groß bewegen zu können und eben zuschauen zu müssen, wie um sie herum alles geschieht, was eben geschehen muss im Haushalt. Ich lerne dazu. Wäsche waschen und was so an Handgriffen eben nötig ist. Aber das ist ja das Versprechen, das man sich gibt, wenn man heiratet, in guten wie in schlechten Tagen einander zur Seite zu stehen. Und das bewährt sich dann eben auch. Danke also für eure Gebetsunterstützung, dass ihre Genesung voranschreitet. Ich habe heute Morgen noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Detlef Geisler. Er ist heute Morgen mit der Uta nicht hier, sie ist zurück von der Kur, aber sie haben eine schlechte Nachricht bekommen von ihrer Mutter, die, ich kann es nicht genau eruieren, welchen Gründen ins Krankenhaus musste, und sie sind nun heute bei ihrer Mutter, bei seiner Schwiegermutter, um sie mit dem Nötigsten einfach, was sie von zu Hause braucht, zu versorgen. Wollen wir also auch im Gebet an Geislers denken. Kultur der Ehre, eine übernatürliche Kultur. Ich musste heute Morgen, das habe ich nicht in meinem Konzept stehen, an einen Vortrag denken auf einem Willow-Kongress. Da hat ein Sprecher von dem Unterschied gesprochen, den es gibt, wenn man Gottesdienste besucht. Das mögen ähnliche Gemeindehäuser sein, sagte er. Das mögen ähnliche Lieder sein, die gesungen werden. Und doch ist es spürbar, hier ist es und dort ist es nicht. Man kann es auch anders ausdrücken. Hier ist die Gegenwart des Geistes Gottes so stark spürbar. Hier ist die Luft sogar anders und dort ist es irgendwie nicht. Ein Moment, den man nicht einfach nur machen kann, sondern wo wie wir so abhängig sind davon, dass der Geist Gottes in seiner Souveränität kommt und uns diese Gegenwart schenkt und uns so begegnet durch das Wort Gottes, durch seine Kraft. Und bevor ich nun anfange mit der Predigt, möchte ich darum beten nochmal. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes bekräftigst heute Morgen. Und wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, Kultur der Ehre, dass du unser Herz weit machst für das, was du sagen möchtest. Wir laden dich ein, dass du wirkst unter uns, dass es heilsam ist, dass es befreiend ist, dass es einfach die Ehre Gottes groß macht hier. Dass man den Unterschied merkt im eigenen Leben wie in der gesamten Gemeinde. Herr, wir sehnen uns danach, dass du zum Zug kommst, dass du hier mitten unter uns wirkst. Danke. Danke, dass wir nicht umsonst bitten. Amen. Zwei Psychotherapeuten laufen sich über den Weg. Der eine sagt, wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht? Der andere antwortet, nein, aber ich finde es gut, dass wir darüber reden. Ein Jahr später treffen sich die beiden wieder. Na, wissen Sie jetzt, wo der Bahnhof liegt? Nein, Herr Kollege, aber ich habe inzwischen gelernt, damit umzugehen. Wenn wir heute die Predigtreihe Kultur der Ehre starten, hoffe ich, dass es uns nicht geht wie diesen beiden Psychologen, Psychotherapeuten, Pädagogen oder wer es auch immer sein mag. Dass wir nach einem Jahr sagen, ich habe es immer noch nicht, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich finde es wirklich gut, wenn wir über die Kultur der Ehre miteinander ins Gespräch kommen, an den kommenden Sonntagen und auch während den Wochen in den Kleingruppen. Und ich glaube daran, dass wenn wir nach einem Jahr zurückblicken, dass wir sagen können, ja, ich habe was verstanden mit dem Kopf, aber auch mit dem Herz, worum es geht. Und es hat mein Leben verändert. Ich habe in einem anderen Buch, nicht in dem, von dem wir jetzt immer wieder reden werden, von Jerry Cook, in einem Buch mit dem Titel Liebe, Annahme und Vergebung, folgende Geschichte gelesen. Das ist schon viele Jahrzehnte her und vielleicht nicht mehr ganz so brandaktuell, und doch trifft es ein Stück den Kern. Ein Pastor, schreibt Jerry Cook, den ich nur flüchtig kannte, wurde in eine Ehebruchgeschichte verwickelt. Als Folge davon ging seine Ehe in die Brüche und er musste seinen Dienst aufgeben. Da er in unserer Gegend als prominente christliche Persönlichkeit bekannt war, verursachte der Fall dieses Bruders beträchtliches Aufsehen. Seine Gemeinde spaltete sich in mehrere Gruppen auf und die verstörten Gemeindeglieder verstreuten sich über die ganze Stadt. Anderthalb Jahre nach diesem Ereignis erhielt ich eines Sonntagmorgens einen Telefonanruf. Er kam von diesem ehemaligen Pastor, der mich fragte, hättest du etwas dagegen, wenn meine Frau und ich heute Morgen zu dir in den Gottesdienst kommen? Ich sagte, deswegen hättest du gar nicht anzurufen brauchen. Selbstverständlich haben wir nichts dagegen. Aber ich bin von meiner ersten Frau geschieden. Und dies ist meine zweite Frau. Ist dir das bewusst? Gewiss, dessen bin ich mir bewusst. Weißt du, Jerry, sagte er, wir haben jetzt schon 8 Monate lang nach einer Gemeinde gesucht, deren Gottesdienst wir besuchen können. Das letzte Mal versuchten wir es vor einem Monat und da forderte man uns von der Kanzel heraus aus, die Kirche zu verlassen. In anderen Kirchen traten uns die Pastoren, die von unserem beabsichtigten Besuch vernommen hatten, schon an der Tür entgegen und baten, dass wir nicht eintreten, weil wir sonst zu viel Unruhe schaffen würden. Andere wiederum, die gehört hatten, dass wir eventuell kommen würden, telefonierten uns im Voraus, um uns zu bitten, doch lieber nicht in ihren Gottesdienst zu kommen. Was würden wir, was würdest du diesem ehemaligen Pastor antworten? Darüber unterhalten wir uns jetzt nicht im Gottesdienst, sondern das wird eine der Fragen für die Kleingruppen sein. So viel schicke ich schon mal voraus. Was würdest du diesem ehemaligen Pastor antworten? Micha hat es in der Buchvorstellung vorhin schon mal erwähnt, dass es auch stark darum gehen wird, wie gehen wir mit den Sünden der anderen um? Welche Kultur beschreibt Jerry Cook da in seinem Buch Liebe, Annahme und Vergebung bei den Reaktionen der anderen Pastoren? Welche Kultur ist es, die uns umgibt, in der wir aufgewachsen sind, die uns geprägt hat, in der wir leben? Ich möchte im ersten Punkt der Predigt über die sogenannte Scham- oder auch Schuldkultur sprechen, die unserer alten Natur entspricht, in der viele unserer Zeitgenossen drin leben. Ich zitiere Thomas Schirmacher, der wiederum einen Oxforder Altphilologen namens Eric Robertson Dodds zitiert, der diese Unterscheidung zwischen Schamkulturen und Schuldkulturen eingeführt hat. Ist es was Neues oder was Altes für euch? Schon mal gehört, Schamkultur oder Schuldkultur? Die Völkerkunde und die Psychologie inzwischen vielfach bestätigt hat, in einer schamorientierten Kultur gilt nicht ein ruhiges Gewissen oder ein anständiger Charakter, sondern die öffentliche Wertschätzung als höchstes Gut. Es kommt nicht darauf an, ob man schuldig oder unschuldig ist. Mir wurde mal so erklärt, dass in einer Schamkultur, und das ist vielleicht eher in Asien oder Arabien der Fall, wenn man jetzt bei dem Bild der beiden Psychologen bleibt, der Weg zum Bahnhof auf jeden Fall erklärt wird in der Schamkultur. Du kriegst immer eine Antwort. Da ist immer ein Lächeln im Gesicht. Auch wenn die Erklärung falsch ist und nicht zum Ziel führt. In der Schamkultur hat man also eine Angst, das Gesicht zu verlieren. In der schuldorientierten Kultur, das ist unsere westeuropäische mit Sicherheit gewesen, gilt die Sorge des Menschen nicht vor allem seiner Ehre, sondern auch der Sühnung seiner Schuld. Wer hier nach dem Weg zum Bahnhof fragt, bekommt entweder eine gute Erklärung oder gar keine. Denn in der Schuldkultur hat man Angst, Fehler zu machen. Wir wachsen alle in Kultur auf und übernehmen bewusst und unbewusst Werte aus unserer Familie, aus der Schule, der Gesellschaft und egal, wo wir auch herkommen, nennt die Bibel diese Kultur den natürlichen Menschen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2 schreibt Paulus in Vers 14, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch wächst in einer Kultur auf, die ihn prägt, ob es nun schamorientiert oder schuldorientiert ist. Im Epheserbrief schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 3, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Du und ich, wir sind alle als Kinder so auf die Welt gekommen und hinein entwickelt. Das war unsere Vergangenheit. Im zweiten Petrusbrief lesen wir aber von Petrus, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Etwas Neues hat begonnen in den Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihr Leben ganz ihm gegeben haben. Anteil an der göttlichen Natur. Und wir sprechen heute und in den nächsten Sonntagen von der Kultur der Ehre. Diese neue Natur, die uns ganz persönlich, aber auch uns als Gemeinde durchdringen soll. Und wenn wir von Kultur der Ehre sprechen, dann ist es eindeutig ein Gespräch von einer übernatürlichen Kultur. Das ist nicht mehr die alte natürliche Kultur, die wir als Kinder schon erlebt haben und der wir geprägt wurden. Es ist eine übernatürliche Kultur, die uns vom Himmel her verändern möchte. Und wir wollen verstehen, was es bedeutet, Anteil an dieser göttlichen Natur zu haben und wie sich das dann im Leben auswirkt. Und das ist vielleicht auch das, was Greg Rochelle in diesem Vortrag bei dem Willow-Kongress zum Ausdruck gebracht hat. Da ist etwas anderes. Da ist etwas, was Menschen, die Jesus nicht kennen, in unserem Leben spüren und genau merken, du hast etwas, was ich nicht habe. Eine übernatürliche Natur. Martin Bühlmann, Pastor einer Vineyard-Gemeinde in Bern, berichtet im Vorwort zu diesem Buch Kultur der Ehre, wie drei Freunde unabhängig voneinander erzählten, dass diese Gemeinschaft dort in Reading einen natürlich übernatürlichen Lebensstil kultiviert habe. Und das hat ihn so interessiert, dass er selbst hingereist ist. Er besuchte Reading und im Originalton kann man dann also lesen, egal mit wem wir zusammen waren und in welcher Lebenssituation sich die Menschen befanden, die Erwartung von Gottes Eingreifen war sichtbar, spürbar. In den 2 Monaten tauchten wir in eine Kultur ein, in der Heilungen ganz natürlich sind und regelmäßig vorkommen. Wow. Möchten wir auch so eine Kultur? Ha, mehr davon. Im Gespräch mit verschiedenen Personen, schreibt Martin Bühlmann, hörten wir immer wieder, dass die Kultur der Ehre das Geheimnis von Bethel sei. Dass dort große Dinge geschehen und an der Tagesordnung sind, gar nichts Besonderes mehr. Sie geschehen einfach. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass eine Kultur der Ehre gelebt und gepflegt wird. Ich will nicht nur Menschen ehren, schreibt Danny Silk, die dies auch verdienen. Sonst lasse ich mein Verhalten von den Schwächen der anderen bestimmen. Ich will nicht nur Menschen ehren, die dies auch verdienen. Jetzt zeige ich nochmal was, was ich nicht in meinem Konzept stehen habe. Ich hatte ja letzte Woche einen Freund zu Besuch hier im Gottesdienst, habe ihn auch mit nach Haus genommen. Wir haben uns nach 20 Jahren das erste Mal wieder gesehen und tief ausgetauscht. Er erzählte mir von einem amerikanischen Autor, dessen Buch er gelesen hat und wo er sehr, sehr drüber weinen musste, was er gelesen hat. Er beschreibt Brennan Manning, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, der Priester war, aber aus dem Kloster ausgetreten ist, um zu heiraten. Und der ein gefragter, wirklich gefragter Sprecher auf großen Konferenzen in USA war. Er hatte nur eine große Problematik. Er war alkoholkrank. Und mein Freund hat in dem Buch gelesen, wie Brennan Manning von einer Konferenz nicht rechtzeitig wegkam, am Flughafen stand und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann ging er in den Laden da drüben und hat sich Alkohol besorgt. Und dann lag er stockbesoffen in der Straße im eigenen Erbrochenen. Und er hat eine intensive Beziehung mit seinem Vater im Himmel gelebt. Und er hat sich zurückgezogen nach diesem Ereignis und zu Gott gesagt, aber ich habe es schon wieder getan. Und er hat Gottes Stimme vernommen. Ich liebe dich nicht so, wie du sein solltest, sondern so, wie du bist. Ich liebe dich nicht so, wie du sein solltest, sondern so, wie du bist. Dennis Wilk schreibt, ich will nicht nur Menschen ehren, die dies auch verdienen. Sonst lasse ich mein Verhalten von den Schwächen der anderen bestimmen. Wie gehen wir mit den Sünden anderer um? Der ehrenvolle Umgang mit dem Nächsten packte uns, schreibt Martin Bühlmann. Nicht nur, dass wir in der ganzen Zeit nicht eine Person gehört haben, die schlecht über jemanden sprach. Die Menschen bauten sich gegenseitig auf. Fange ich mal an. Was für ein Vorrecht mit solchen Supermusikern. Wo ist er? Josh? Da hinten. Bei der Technik hat er sich versteckt. Mit euch zusammen Musik zu machen. Ich genieße das. Das baut mich auf, aber ich möchte auch euch einfach Danke sagen. Sie bauten sich gegenseitig auf. Es war offensichtlich, dass das hohe Maß an Vertrauen einen Ort der Sicherheit schafft. Und wo Menschen sich sicher fühlen, sind sie auch eher bereit, Neues auszuprobieren, etwas zu riskieren und dabei auch Fehler zu machen. Die gelebte Kultur der Ehre verändert, bevollmächtigt Menschen. Eine Ehebrecherin wurde vor die Füße von Jesus zu Boden gestoßen. Sie wusste, dass die Strafe für ihre Sünde öffentliche Steinigung war. Die Tatsache, dass sie in flagranti erwischt worden war, trug nur noch mehr zur Schande bei und verstärkte ihre Angst vor einem schmerzhaften Tod. Und ihre Ankläger? Sie traten mit Zuversicht auf, weil Gottes Gesetz ihre Position stützte. Sie hielten die Steine schon in den Händen, durch die diese Frau bald sterben würde, während sie darauf wartete, dass die anderen ihre Entrüstung über ihre vollständige Missachtung von Gottes Richtlinie und Heiligkeit Luft machten. Und dann fing der Meister, also Jesus, an, in den Sand zu schreiben. Wir wissen nicht, was er schrieb. Nur, dass ihre Ankläger komplett entwaffnet wurden durch die Atmosphäre, die durch das, was der Gnadenbringer schrieb, entstand. Sie flohen, als die Gnade Gottes jedes Urteil von Menschen so schnell vertrieb, wie das Licht die Dunkelheit vertreibt. So viel höher ist Gnade. Brandon Manning: Aber ich hab's schon wieder getan. Mein Sohn, ich lieb dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein solltest. So viel höher ist Gnade. Und bei dieser Ehebrecherin, niemand musste ihr sagen, dass sie an Jesus glauben soll. In der Atmosphäre der Gnade wurde Glauben an Jesus zur logischsten Reaktion. Und da schreibt Dennis Silke, eine Kultur der Ehre breitet sich aus, wenn eine Gemeinschaft von Menschen es lernt, andere Menschen in ihrer von Gott gegebenen Identität zu erkennen und aufzunehmen. Wo Menschen gnädig miteinander umgehen. Da kommen dann Bezeichnungen für diese Identität ganz groß raus. Freie Söhne oder freie Töchter. Kinder des Lichts. Die legen dann die Art und Weise fest, wie wir uns gegenseitig ehren und miteinander umgehen. Besonders wenn wir Bereiche von Verhalten und Beziehungen ansprechen, die doch Korrektur und Wiederherstellung benötigen. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt alles nur noch totgeschwiegen wird. Es geht darum, einen sicheren Ort zu schaffen. Dennis Silk schreibt: Wir lernen unsere Mitarbeiter, wie man einen sicheren Ort schafft. Und in dem Buch wird eine Geschichte beschrieben, wie sie dort in Reading geschehen ist und dann später noch hundertfach ähnlich erlebt wurde. Wir können uns da hineinfühlen, vielleicht, wenn ich das jetzt so beschreibe. Wir haben dort eine Schule für den übernatürlichen Dienst und da kommen viele Studenten, um für ein Jahr und vielleicht auch länger zu studieren. Und der Studienleiter dieses Kurses namens Benning berichtete Dennis Silk, dass er ein Problem hat. Zwei Studenten hätten in den Sommerferien Sex vor der Ehe gehabt. Eine unverheiratete, schwangere Studentin im zweiten Jahr in der Schule des übernatürlichen Dienstes von Bethel. Was sagst du dazu? Dennis Silk schreibt, da sah ich Erklärungsbedarf. Und ich sah den Schrecken in Bennings, dem Studienleiter, seinen Augen. Er wusste, dass er die beiden von der Schule schicken musste. Es war das erste Mal, dass er als Leiter eine solche Extremsituation meistern musste. Im folgenden Gespräch mit den beiden Studenten stellte Dennis Silk ganz viele Fragen, um an den Kern des Problems heranzukommen. Und zunächst richtete er sich an den jungen Mann. Ich lasse viele Gesprächsteile weg, die könnt ihr in dem Buch selber nachlesen, wenn ihr möchtet. Aber Dennis Silk schreibt: Ich wollte ihm nicht sagen, was ich dachte oder was er denken sollte. Ich wollte ihm nicht von meinen erstaunlichen Sichtweisen oder meiner messerscharfen Unterscheidungsgabe überzeugen. Ich suchte nach der Herrlichkeit, der Weisheit und der Fähigkeit in diesem jungen Mann. Die Fehler waren ja alle schon offensichtlich, schiebe ich jetzt mal ein. Aber vielleicht noch nicht ganz und noch nicht wirklich klar. Aber merken wir, was da für eine andere Richtung drin ist. Ich suchte in diesem jungen Mann alles, was an Herrlichkeit von Gott da ist, von Weisheit und Fähigkeit. Sie mussten an die Oberfläche gebracht werden, damit er sich wieder daran erinnert, wer er in diesem Haus ist. Was seine Identität ist. Die Scham über diesen Fehler, das Sex ohne Trauschein, hatte ihn total vergessen lassen, wer er war. Er dachte, er gehörte hinausgeworfen und dass man auf ihn spuckt. Und er wartete genau das von der Leiterschaft der Schule. Meine Fragen aber nahmen ihn an der Hand, um mit Hilfe des Heiligen Geistes zu rennen und nach der Wahrheit und nach der Erkenntnis zu suchen, um so eine Lösung zu finden, die sein Leben für immer verändern würde. Die Fragen, die Dennis Silk ihm stellte, halfen ihm zu erkennen, dass sein eigentliches Problem nicht einfach nur war, dass er Sex ohne Trauschein hatte. Sie haben festgestellt, er ließ sich durch ärgerliche Menschen leicht in seinem Verhalten kontrollieren. was ihn immer wieder in bestimmten Situationen zu Fall gebracht hat. Im Gespräch mit der schwangeren Studentin fand Dennis Silk heraus, dass ihr Problem war, generell Menschen nicht zu vertrauen. Ich kam mit ihr auf die gleiche Weise zum Ziel. Ich habe Fragen gestellt. Die richtigen Fragen auf die richtige Art zu stellen, ist einer der Schlüssel, um einen sicheren Ort zu schaffen. Wenn jemand erfolgreich konfrontiert werden soll, hängt es davon ab, wie sicher sich derjenige dabei fühlt. Und wenn wir das Bedürfnis nach diesem sicheren Ort ignorieren, bringen wir die Menschen nur dazu, sich zu verteidigen und zu schämen und sich wie lieblose und selbstsüchtige Menschen zu verhalten, denen mehr daran liegt, ihr eigenes Leben zu retten, als daran, das Durcheinander, das sie angerichtet haben, in Ordnung zu bringen. Wir vergessen dann völlig, wer sie wirklich sind und rügen nur ihr Verhalten. Ein Prozess, der das Bedürfnis nach Vertrauen und Ehre respektiert, wird zu einem ganz anderen Ergebnis führen, da er ihnen erlaubt, frei zu sein. Frei von Kontrolle, Bestrafung, frei von Angst. Und so sieht bei uns Konfrontation aus. Kultur der Ehre. Innerhalb einer Woche informierten sie dann ihre Familien, ihre Gemeindeleiter zu Hause. Und diese beiden waren nicht mehr bereit, sich aus der Schule werfen zu lassen. Sie waren auch keine Menschen mehr, die Strafe verdient hätten. Sie bekamen einen großen Strom liebevollen Feedbacks und liebevoller Anteilnahme von fast jeder Person, die sie ansprachen. Ein paar unschöne Bemerkungen bekamen sie zwar auch, aber sie hatten mehr als genug Gnade in sich, um diesen Leuten zu begegnen. Wie ihr seht, wird Scham durch Liebe überwunden. Scham hält die Menschen in ihren Fehlern gefangen, bis sie überzeugt sind, dass sie nichts an ihrer Situation ändern können. Dennis Lick kommt zum Schluss, als wir voller Liebe diese Scham von ihnen nahmen, bekamen sie neue Kraft, konnten sich ihren Fehlern stellen und die Konsequenzen tragen. Ich kann nicht alles schildern, was das Buch beschreibt, lest es euch einfach durch. Aber zum Schluss möchte ich einfach sagen, solche Geschichten zeigen einen Lebensstil, zeigen Beziehungen, die eine solche Atmosphäre schaffen, die ihrerseits den Himmel auf die Erde zieht. Ich bin tief überzeugt, dass es Lebensstile gibt, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt. Und dass es Lebensstile gibt, wo er sich zurückzieht, so heißt es ja auch im Wort Gottes, dass es einen Rückzug des Heiligen Geistes in uns gibt, wenn wir in Sünde leben. Aber im gleichen Gegenzug gibt es Lebensstile, da fühlt er sich richtig wohl. Da bekommt er Raum, da heilt er und befreit er, da schenkt er Kraft und Mut und Autorität. Und das, glaube ich, ist nicht nur in dir persönlich der Fall, sondern auch in der ganzen Gemeinde. Solche Geschichten zeigen einen Lebensstil und Beziehungen, die eine solche Atmosphäre schaffen, die ihrerseits den Himmel auf die Erde zieht. Eben ein Stück Himmel auf Erden. Und genau um diese Kultur geht's. Eine Kultur, in der dann Menschen innerlich und äußerlich heil werden. Und diese Kultur, das ist unser großer Wunsch, unser großes Ziel. Diese Kultur soll auch hier in der Christusgemeinde wachsen. In den kommenden Wochen werden die Sonntagspredigten uns weiter darauf ausrichten. Die Gespräche in den Kleingruppen haben dieses Ziel, es zu vertiefen. Vielleicht auch den ein oder anderen Schritt einzuüben und ganz konkret etwas zu verändern. Dazu will der Geist Gottes uns Mut machen. Eine Kultur der Ehre. Seid ihr irgendwie hungrig danach? Wünscht ihr euch, dass das aufbricht, explodiert und den Unterschied machen wird? Also alle, die noch keine Kleingruppe haben, ich mache jetzt nochmal Werbung, Uli. Ihr könnt euch bei Dunkelbergs melden, die können euch sagen, wo es noch Platz gibt. Ich habe Fragen vorbereitet, die in diesen Kleingruppen dann das, was wir heute gehört haben, nochmal ansprechen und vertiefen, uns herausfordern. Da möchte ich ein Teil davon sein. da möchte ich hinkommen. Dem öffne ich mich. Lasst mich beten. Jesus, wir erkennen, wie du Kultur der Ehre vorgelebt hast. Auch bei dieser Frau, die im Ehebruch ertappt wurde. Die du nicht abgeurteilt hast wie die anderen, sondern der du Vergebung zugesprochen hast, einen neuen Anfang geschenkt hast. Und danke, Herr, dass es auch uns gilt, wo wir uns heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch getroffen sehen und dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, zu vertrauen, dass bei dir Vergebung ist, Neuanfang, Heilung, Befreiung. Herr, wir sehnen uns danach, dass diese Kultur der Ehre des Himmels hier auf der Erde, hier in der Christusgemeinde, dich groß macht und ehrt. Danke, dass du uns an der Hand nimmst, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern dass du mit uns diesen Weg beschreiten willst. Danke, Herr. Von ganzem Herzen danke. Amen.